Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das Nein aus Bratislava. Die Slowakei verhindert einen Ausbau des Euro-Rettungsschirms, aber das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Einigung zwischen Israel und der Hamas. Nach 5 Jahren wird der israelische Soldat Gilad Shalit freigelassen. Und vereitelte Mordanschläge in Washington. Die USA erheben schwere Vorwürfe gegen das Regime in Iran. Guten Morgen. Im Studio begrüßen Sie Daniel Knoll und mit den Nachrichten Thomas Mattis.
Das slowakische Parlament hat die Ausweitung des Euro-Rettungsfonds abgelehnt nach einer stundenlangen Debatte. Damit verlor die Regierung die Vertrauensabstimmung, die sie mit diesem Entscheid verknüpft hatte. Mit der Ablehnung aus Bratislava kann der Rettungsfonds vorläufig nicht auf 440 Milliarden Euro ausgeweitet werden. Das slowakische Parlament wird voraussichtlich noch diese Woche ein zweites Mal über das Geschäft abstimmen. Möglicherweise wird die Opposition dann Ja sagen, denn sie hatte die Bedingung gestellt, dass die jetzige Regierung zurücktritt. Diese Forderung ist mit der verlorenen Vertrauensabstimmung erfüllt. Israel und die palästinensische Hamas haben einen Gefangenenaustausch vereinbart. Die Palästinenser wollen den israelischen Soldaten Gilad Shalit in den kommenden Tagen freilassen. Sie hatten ihn vor 5 Jahren gefangen genommen. Im Gegenzug will Israel mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freigeben. Auch der militärische Arm der Hamas bestätigte den geplanten Austausch. Die USA haben einen Anschlag auf den saudi-arabischen Botschafter in Washington verhindert. Das teilte Justizminister Holder mit. Mitglieder der iranischen Führung hätten das Attentat geplant und finanziert. Gegen 2 iranische Staatsbürger sei Anklage erhoben worden. Sie hätten einen Sprengsatz zünden wollen. Präsident Obama forderte, Iran müsse zur Rechenschaft gezogen werden. In Teheran wurden die Vorwürfe aus den USA als völlig haltlos bezeichnet. Zum Sport. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft hat das letzte EM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro 2:0 gewonnen. Das Spiel war nur noch Formsache, da die Schweiz nicht an der Fußball-Europameisterschaft teilnehmen kann. Nach dem gestrigen Abend stehen nun die letzten Teilnehmer der EM 2012 fest. Russland, Frankreich, Schweden, Griechenland und Dänemark. Im Eishockey hat Zug seine Tabellenführung verteidigt mit einem 5:2 gegen Langnau. Davos gewann gegen die ZSC Lions 5:3, Genf verlor gegen Bern 1:2 nach Penaltyschießen, Biel unterlag Freiburg 0:2 und Rapperswil-Jona verlor gegen Kloten 0:3. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.416 Punkten, das ist ein Minus von 0,2%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.747 Punkten, ein Minus von 0,3%. Der Dollar wird zu 91,16 gehandelt und der Euro zu 1.23,99 bzw. zu 1,3612 $. Das Wetter heute Mittwoch? Im Norden mit Hochnebelfeldern nur teilweise sonnig, in den Alpen und im Süden schön. Im Norden bis 16, im Süden bis 27 Grad.
Informiert in den Mittwoch, das ist heute Morgen. Regierung gestürzt, Euro-Rettungsschirm verzögert. Mit einer Abstimmung hat das slowakische Parlament am Abend gleich 2 wichtige Entscheide getroffen. Nun braucht das Land Neuwahlen. Und vor allem kann der Euro-Rettungsschirm nicht wie geplant in Kraft treten. Es wird aber erwartet, dass das Paket in einem zweiten Anlauf doch noch gebilligt wird. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Nach der 8-stündigen Debatte im Parlament endlich das Abstimmungsergebnis. Der Euro-Rettungsschirm habe keine Mehrheit erhalten. Der Regierung werde deshalb das Vertrauen entzogen, verkündete der Sitzungsleiter.
Konstatujem, že Národná rada Slovenskej republiky neschválila.
Die Slowakei hat als einziges Euroland die Erweiterung des Rettungsschirms, zumindest vorläufig, gestoppt, obwohl Premierministerin Iveta Radičová vor der Abstimmung noch einen dringlichen Appell an die Abgeordneten richtete, ihre Verantwortung doch bitte wahrzunehmen und zuzustimmen.
Obraciam sa na vás v tejto situácii, aby ste zvážili.
Doch im Verbund mit der linken Opposition scherte eine Partei der bürgerlichen Regierungskoalition aus, die Liberalen, weil sie laut ihrem Chef Richard Sulík eine Schuldenkrise nicht mit zusätzlichen Schulden bekämpfen wollen.
Tak ako jediná strana bojuje proti riešeniu dlhovej krízy,
Dass die Liberalen den Sturz der eigenen Regierung in Kauf genommen haben, stößt bei vielen in Bratislava auf Unverständnis. Der Kommentator Timon Matzak sagt,
Sulik hat die russische Roulette gespielt und er hat sich selbst erschossen.
Premierministerin Radičová wird die Regierungsgeschäfte vorläufig weiterführen, bis der Staatspräsident, der gerade im Ausland weilt, ihren Rücktritt angenommen und einen Übergangspremier benannt hat. Dafür in Frage kommen der Chef der größten Parlamentsfraktion, Robert Fico von den Sozialdemokraten, oder allenfalls erneut Radičová. Der Euro-Rettungsschirm ist derweil noch nicht definitiv gescheitert. Das slowakische Parlament darf gemäß Verfassung einen weiteren Anlauf nehmen und bei dieser zweiten Abstimmung, möglicherweise noch in dieser Woche und unter neuen Vorzeichen, ist eine Zustimmung wahrscheinlich.
Heute Morgen 6.06 Uhr. In den Nahen Osten, nach mehr als 5 Jahren in palästinensischer Gefangenschaft, soll der israelische Soldat Gilad Shalit freikommen. Im Gegenzug öffnen sich in Israel die Gefängnistore für über 1000 palästinensische Gefangene. Darauf haben sich unter ägyptischer Vermittlung Israel und die radikal-islamische Hamas geeinigt. Frage an Nahost-Korrespondentin Irene Meyer, welche palästinensischen Gefangenen sollen denn nun freigelassen werden?
So viel man bis jetzt weiß, sind 27 Frauen darunter und viele Häftlinge, die hohe oder lebenslange Strafen absitzen. Das war für Israel bis jetzt immer die rote Linie. Es hat sich bisher geweigert, gefangene Palästinenser mit, wie es sagte, Blut an den Händen oder eben sehr gefährliche freizulassen. Die ganz bekannten Namen aber sind offensichtlich nicht darunter. Es scheint, das muss man jetzt mit aller Vorsicht sagen, denn offiziell ist das nicht, aber es scheint, dass es der Hamas nicht gelungen ist, Marwan Barghoutit beispielsweise freizubekommen, den populären Fatah-Chef, auch nicht den Kopf der PFLP Ahmad Sadat und auch nicht Hamas-Top-Militante aus der Westbank, von denen man immer gesprochen hat.
Jahrelang ist verhandelt worden. Warum kommt die Einigung gerade jetzt?
Weil beide Seiten einen Erfolg brauchen, beide Seiten stehen unter Druck. Die israelische Regierung, zum Beispiel durch die Familie des gefangenen Soldaten Gilad Shalit, die vor dem Haus des Premiers zeltete und eine weltweite Kampagne machte. Dazu kommt die Isolation Israels, die Kritik vom Ausland, dann der Druck von innen auf die Regierung durch die Proteste der letzten Monate. Die israelische Gesellschaft ist sehr zerrissen, aber der Fall Shalit einigt sie. Die Mehrheit ist einverstanden damit, für die Freilassung eines israelischen Soldaten einen hohen politischen Preis zu bezahlen. Die Hamas ihrerseits befreit sich so aus dem Schatten von Präsident Abbas, der mit seinem Schritt an die UNO im Moment viel Symbolisches erreicht. Die Hamas kann nun sagen, wir bringen Leute aus dem Gefängnis, das ist viel mehr. Und sicher spielt bei beiden Seiten der Aufruhr in der arabischen Welt eine wichtige Rolle. Keiner weiß, wie lange er überhaupt noch Handlungsspielraum hat.
Kann man sagen, beide Seiten profitieren gleichermaßen von diesem Gefangenenaustausch?
Was man sagen kann, ist, dass beide Seiten Konzessionen gemacht haben und beide den Erfolg für sich reklamieren. Und ich glaube, im Moment stimmt das für Israel und für die Hamas. Ob die ganze Sache aber langfristig konstruktive Konsequenzen hat, zum Beispiel den Friedensprozess wieder in Gang bringen kann, das wird heute schon von sehr vielen Leuten bezweifelt. Und außerdem muss man auch sagen, es sind noch tausende Palästinenser in israelischer Haft.
Die Einschätzungen unserer Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Die USA werfen Iran vor, einen Anschlag auf den saudischen Botschafter in Washington geplant zu haben. Ein Amerikaner iranischer Abstammung ist verhaftet und angeklagt. Gegen einen weiteren Angeschuldigten, der sich in Iran befindet, ist ebenfalls Anklage erhoben worden. Peter Vögel in Washington fasst die Ereignisse zusammen.
US-Justizminister Eric Holder sprach an einer Pressekonferenz wörtlich von einem tödlichen Komplott, das von Teilen der iranischen Regierung organisiert worden sei. Die USA würden Teheran für seine Handlungen verantwortlich machen.
The United States is committed to holding Iran accountable for its actions.
Laut Anklage haben ein Iraner mit amerikanischem Pass und Wohnsitz in Texas sowie ein Mitglied der sogenannten Al-Quds-Brigaden, die zu den iranischen Revolutionsgarden gehören, versucht, für $1,5 Millionen Mitglieder eines mexikanischen Drogenkartells anzuheuern, um den saudischen Botschafter in Washington umzubringen. ein mehr als abenteuerlicher Plan.
And though it reads like the pages of a Hollywood script, the impact would have been very real. And many lives would have been lost.
Doch auch wenn sich das Komplott wie ein Hollywood-Skript läse, hätte der Plan viele Todesopfer fordern können, sagte FBI-Direktor Robert Mullen. Erwogen wurde offenbar ein Anschlag auf das stadtbekannte Restaurant Milano in Georgetown, bei dem nicht nur der saudische Botschafter umgebracht werden sollte, sondern laut abgehörten Gesprächen auch der Tod hunderter von Gästen, ja sogar US-Senatoren in Kauf genommen worden wäre. Das Komplott kam nie über das Stadium des Brainstorming hinaus, weil die Attentäter versehentlich einen Informanten der US-Regierung kontaktiert hatten, im Glauben, er sei Mitglied des mexikanischen Drogenkartells. Der Iran wies die amerikanischen Vorwürfe als kindisch, als Ablenkung von internen Problemen und als völlig absurd zurück. So erklärte der iranische UNO-Botschafter in New York gegenüber CNN:
It is the most absurd thing ever to implicate Iran in an assassination plot in the United States.
Die USA haben derweil ihre Finanzsanktionen gegen 5 weitere Iraner, darunter die 2 Angeklagten, ausgeweitet und
we will be consulting with our friends and partners around the world in order to send a strong message to Iran and further isolate it.
Die USA wollten die Staatengemeinschaft für verschärfte Sanktionen gewinnen, so Außenministerin Hillary Clinton. Gemeint waren insbesondere Europa, Russland und China.
Ja, das klingt doch alles sehr nach Spionageroman. Ein geplanter Mordanschlag in einem Restaurant mitten in Washington. Iranische Spione, die dazu mexikanische Drogenkiller angeheuert haben, die aber in Wirklichkeit US-Agenten waren. Peter Vögerlin, Washington. Wie ist das alles in den USA aufgenommen worden?
Zum einen, der Vorwurf ist gewaltig und das Echo war entsprechend und politische Falken haben sogar von einem kriegerischen Akt gesprochen. Auf der anderen Seite ist der Plan nicht nur ungeheuerlich, sondern auch abenteuerlich. Und deshalb rätseln Medien und Experten in Washington, was Iran bei einem solchen Attentat gewinnen könnte. Es gab ja tatsächlich terroristische Attentate aus Iran, vor 30 Jahren sogar gegen einen Oppositionellen in den USA. Aber trotzdem konnte keiner der Experten eine rationale Antwort auf diese Frage finden. Und deshalb hat sich die Diskussion schnell auf die Thematik verlagert, welche der vielen unterschiedlichen politischen Kräfte in Iran allenfalls dahinter stecken könnte, ob es eine Einzelaktion der Quds-Brigaden sein könnte. Und was man auch nicht vergessen sollte, der Plan kam ja nie über ein Brainstorming hinaus.
Von Seiten der US-Regierung ist ein scharfes Vorgehen angekündigt worden. Was muss man sich darunter vorstellen?
Also die Quds-Brigaden sind ja bereits von den USA als terroristische Organisation eingestuft worden und deshalb mit Sanktionen belegt. Man erwartet also, dass die USA weniger unilateral handeln, sondern vor allem andere Staaten wie China und Russland zu Sanktionen bewegen möchten oder sich für verstärkte Maßnahmen seitens Europa stark machen. Und man erwartet, dass die Vorwürfe im UNO-Sicherheitsrat zur Sprache kommen,
sagt USA-Korrespondent Peter Vögerlin. Wir sind beim Sport. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft hat das bedeutungslose letzte Spiel der Euro-Qualifikation gewonnen. 2:0 gegen Montenegro. Die Schweiz schließt diese Qualifikation auf dem enttäuschenden 3. Gruppenplatz ab. Und doch gibt dieser Sieg einigen Mut, Reto Held.
Auf dieser Leistung kann man aufbauen, da war man sich gestern im Schweizer Team einig, auch wenn es lange Zeit alles andere als eine Gala war. Die Schweizer taten sich vor allem in der ersten Halbzeit schwer. Sherdan Shaqiri sagte zu Recht:
Ja, es war schwer. Am Anfang haben wir viel Fehlpass gehabt, haben wir wenig Chancen herausgespielt.
Und doch gab es auch in dieser Phase Positives. Die Schweiz stand in der Defensive relativ sicher, ließ kaum etwas zu. Dass Trainer Ottmar Hitzfeld am Schluss aber das hier sagen konnte:
Ja, ich glaube schon, dass wir gut Auftritt hatten. Wir hätten sicherlich das eine oder andere Tor noch können mehr schiessen, aber letzten Endes war es kämpferisch, läuferisch und spielerisch eine gute Leistung.
Lag aber vor allem an der zweiten Halbzeit, in der zur defensiven Stabilität auch noch offensive Akzente hinzukamen, die, und das ist besonders erfreulich, von verschiedenen Spielern ausgingen. Nicht nur Sherdan Shaqiri wurde jetzt gefährlich, auch Admir Mehmedi, einer der stärksten gestern, Granit Xhaka oder Erin Derdiok kamen in den Abschluss. Die Schweiz scheint am Ende der Qualifikation endlich wieder eine funktionierende Mannschaft geworden zu sein. Zu spät für die nächste Euro, aber vielleicht rechtzeitig für die nächste WM-Qualifikation, wenn sie auf der Leistung von gestern aufbauen kann.
Die Schweizer Nationalmannschaft spielt am 11. November ihr nächstes Spiel, ein Testspiel gegen den Vize-Weltmeister Niederlande. Soweit heute Morgen, verantwortlich Matthias Kündig, am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.